Immerte jetzt reden über die Frage von Themenwahl allgemein. Einige Sachen sind in meinem Topf. Themenwahl, Abholthemen, Textpredigten und die Frage von Systematik in der Evangelisation. Einmal luden wir unseren Freund Willy Buchwald nach in den Pongau zu evangelisieren und im Briefwechsel hin und her hat uns eine ganze Liste von Themen angegeben und wir sollten die Themen wählen, die wir für wichtig hielten und dann würde kommen. Und die Pongauer haben alle Themen angeschaut und haben gedacht, was sind die besten Abholthemen? Wir denken an die Leute an der Straße, wir machen viel Werbung, wir sparen uns kein Geld, das wird wirklich erste Klasse gemacht werden. Wir brauchen ausgezeichnete Abholthemen. So, sie haben irgendwie Ehe und verschiedene Themen, die von allgemeinem Interesse sind, aber nur irgendwie das Evangelium ein bisschen streifen, sozusagen. Gell? Die waren alle ohne Ausnahme Abholthemen. Dann kam Willi und die Pongauer waren alle frustriert. Der Grund war, dass ein kleiner Prozentsatz der Menschen kamen über die Werbung, der große Prozentsatz der Menschen kamen über persönliche Einladung, wir hielten sie für vorbereitete Menschen und jeden Abend musste Willi sein Thema behandeln. Wir wollten mehr Evangelium hören, gell? Aber Willi hat gesagt, Brüder, ich muss das Thema behandeln, was auf der Einladungszettel steht. Und das ist wirklich der Fall. Sonst wäre er unglaubwürdig gewesen. Und nicht allzu viel ist aus der Evangelisation herausgekommen. Tatsächlich das Ergebnis war, in Salzburg, wo er auch evangelisiert hat, ist, dass die Salzburger sich geweigert haben, bis zu diesem Tag überhaupt einen Evangelist einzuladen, der nicht aus uns zu reihen. Aber es ist wegen einer falschen Einschätzung der Problematik. Es ist problematisch, weil der Übergang so problematisch ist. Und weil du, reden mit außenstehenden Leuten, nicht allzu zu viel Zeit zur Verfügung hast, wenn du ein Abholthema hast, irgendein aktuelles Thema, den Übergang zu machen und genügend Evangelium zu bringen, wo du den Leuten helfen kannst. Ihr kennt das Problem. Ich kann es für euch kaum lösen. Ich überhaupt nicht. Ich selber scheue weg von Abholthemen. Aber ich bin in einer anderen Situation. Helfen wir uns, vielleicht werden folgende Bemerkungen eine Hilfe zu sein, Pro und Contra von Abholthemen zu sehen und wie verschiedene Situationen uns zu verschiedenen Ergebnissen führen sollen. Wenn ich in einem Einsatz bin, in einem Ort, wo ich unbekannt bin, und rechne damit, dass die Versammlung nicht so gesund ist, zumindest in ihrer evangelistischen Auswirkung, dann kann ich nicht mit sehr vielen Besuchern rechnen, die vom Freundeskreis kommen und die irgendwie, wo man einiges voraussetzen kann. Und weil man vielleicht mit dem Teebus in einem Bereich ist und versucht, erste Kontakte zu bringen, ist das aktuelle Thema, von viel größerem Moment als bei uns. Weil wir machen keine Werbung. Und ich war in Pongau nie auf der Straße, niemals, ich bin 10 Jahre da, war nie auf der Straße, habe niemals einen Büchertisch ausgegeben und habe insgesamt etwa 5 Traktaten verteilt in 10 Jahren. Aber wir haben eine ganz andere Strategie. Wir sind da und wir haben lebendige Versammlungen. Wir haben Versammlungen, wo Leute, wenn sie sich bekehren, kommen sofort in die Gemeinde, haben nicht große Hürden zu überwinden. Und so diese Art von Evangelisation funktioniert gut. Wir haben Evangelisationen, aber eher auf persönlicher Einladungsbasis. So, wenn sie kommen auf persönlicher Einladungsbasis und sie haben eine Einladung in der Hand, ich kann beginnen, direkt zu direkten Themen zu reden. Mein einziges Abholthema ist der erste Abend und das ist, ich habe es letztes Mal so formuliert, die berechtigte Frage, Doppelpunkt, ist die Bibel oder ist die Heilige Schrift zuverlässig oder glaubwürdig? Ich weiß nicht. Ist die Heilige Schrift glaubwürdig? Und in dem Thema gehe ich zurück und ich rede ganz kurz über Manuskripten und ganz kurz über ein paar Dinge über Archäologie. Und dann gehe ich zu dem Wesentlichen, was ich sage, es war wesentlich für mein Leben und wesentlich zu den Aposteln. Ich predige etwa die Apostelgeschichte, das Apostelgeschichte-Evangelium. Und das ist, dass die alttestamentlichen Propheten haben so geredet und im Neuen Testament ist es eingetroffen. Und ich gehe von dieser Warte aus. Und in meiner Auswahl der Prophetien ende ich in Jesaja 53. So ich habe kein Problem, Übergang. Die ganze Sache ist Übergang. Die Menschwerdung Christi ist dabei. Alles ist dabei. Nur vom Alten Testament. Und ich habe kein Problem. Aber das ist meine einzige Anlaufsthema oder Abholsthema. Und ich bin so eifrig zu kommen zum Evangelium, ich bin gar nicht sicher, ob ich das als Abholsthema bezeichnen kann. Aber ich habe eine Zuhörer, wo die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn sie beim ersten Abend dabei sind, sind sie die ganze Woche da. Oder ganze Einsatz. Denn sie werden dort abgeholt. Und wir sehen, mancherorts ist es von Ort zu Ort verschieden und die Vorbereitung der Geschwister ist sehr wichtig. Ich habe viele kleine Einsätze gemacht herum in den Gemeinden, wo es nicht so gut vorbereitet war, aber da, wo es vorbereitet war, ist jeden Abend mehr Leute, sind mehr statt weniger gekommen. Das sagt mir eines. Es wäre für mich in meinem Dienst, mit meiner Begabung, in meiner Situation, mich abzugeben mit Abholthemen. Okay? Das ist aber, heißt nicht, ich bin der Maßstab für euch. Unsere Situation ist anders. Und es kann sein, dass ihr arbeitend, wie ihr wollt, wo ihr erste Kontakte kommen und das Thema muss möglich lecker schmecken, gell? Dann muss man irgendwie eher mit diesen schwierigen Übergängen und alles rechnen und auskommen müssen. Ich glaube aber nicht, dass eine direkte Methode, wenn sie richtig formuliert wird, unattraktiv ist. Ich habe durchaus gehört von Leuten, die nicht übermäßigen Kontakt zu unseren Geschwistern hatten, dass das Thema sie interessierte. Zum Beispiel die traurige Wahrheit. Mein Leben hat eine finstere Seite. Oder sogar die göttliche Intervention, der Triumph des Gekreuzigten. Diese Themen waren sogar anziehend für Leute, die gekommen sind. Aber unsere Zielgruppe ist vielleicht eine andere. Eine andere Frage, aber ich würde Folgendes sagen, wenn du ein Thema stellst, warum lässt Gott das zu? Darf niemand aus dem Saal gehen und sagen, du hast zu dem Thema wenig gesagt, oder das war nur dein Köder und das war Bauernfängerei, was du da betreibst. Du schneidest dich selber in die Hand. Das ist dann unglaubwürdig. Yoshi, hast du etwas zu sagen zu dieser Problematik?
Kommt drauf an, wo ich hingehe. Also in meiner Situation, in dem kleinen Zelt, ist die, dass wir überwiegend in Neulandgebieten arbeiten, wo also nicht viel oder fast nichts ist. Mhm. Und da müssen wir mit Abholthemen arbeiten. Mhm. Das ist eine Frage. Ich versuche also auch immer so schnell wie möglich ans Evangelium zu kommen. Mhm. Ich gehe zum Beispiel gerade bei den ersten Themen, dass du sagtest, die Bibel zuverlässig oder so, dann von Johannes 1,18 aus, 14, 18, um dann da zum Evangelium zu kommen. Mhm. Ja. Aber es ist manchmal nicht so ganz einfach.
Ja, das ist ein Problem, über das man nachdenken muss.
Also man muss wahrhaftig bleiben in der Themenwahl, deswegen stimme ich dem zu, was du vorhin gesagt hast, man will die Buchwahl. Wir dürfen nicht hergehen und ein Thema stellen und dann so wie es davon gekommen ist, nicht Hiroshima, Nagasaki und Golgatha und dann zwei Sätze zu Hiroshima, Nagasaki sagen und den Rest zu Golgatha. Da machen wir uns also unwahrhaftig.
Das ist gut, ja. Das erinnert mich an. Nein, das ist nicht gut. Ja, gut. Eine andere Frage war die Frage von Themen, evangelistische Themen und Textpredigten. Sind sie brauchbar? Und Leute haben mich gefragt, was ich mache. Ich mache eine Mischung. Es kommt darauf an. Ich glaube, die ertragreichste Verkündigung war Johannes Evangelium, als wir begonnen haben in Salzburg, wo wir im Laufe des Johannes Evangeliums von etwa 6 Leute angewachsen sind bis 35 Leute. Und das waren Bekehrungen. Aber dann, ich habe seither nie so viel aus Johannes Evangelium erlebt. In St. Wolfgang haben eine Reihe von Leuten sich bekehrt, aber ich mache bessere Erfahrungen, wenn ich eine Mischung mache aus Themen und Text. Aber wiederum, ich bin nicht der Maßstab. Ich habe meinen Freund Nigel Lee geschrieben vor kurzem. Er ist einer der Brüder, der studiert in diesem Studiumkreis, wo wir verschiedene Bücher der Bibel studiert haben, im Hinblick auf Struktur und so weiter und Botschaft. Und Nigel hat eine Kombibegabung aus Lehren und Evangelisation und arbeitet öfters an Universitäten in dem Evangelium. Und die Studenten organisieren die Vorträge und er kommt. Und zu mittags haben sie, was sie nennen, Griller-Preacher, das heißt einen Prediger grillen. Alle Ungläubigen kommen und versuchen, ihn zum Fall zu bringen mit ihren Fragen. Und dann am Abend redet er und du kommst hin in den Hörsaal und auf jedem Sessel ist ein Lukas-Evangelium. Das ist für dich. Und heute Abend machen wir Kapitel 3 und 4, die Identität Jesu Christi. Morgen Abend machen wir Kapitel 5, Jesus in seinem Umgang mit Sünde. Nächsten Abend, Lukas Evangelium Kapitel 6, Jesus und der Moral, die Ethik Jesus, und das ist wiederum Sünde. Wenn du vergleichst der Bergpredigt mit Lukas 6, sagt in der Bergpredigt, sagt Jesus, tun nicht Sünde das Gleiche, tun nicht Sünde das Gleiche, und in Lukas, Entschuldigung, tun nicht Heiden das Gleiche, tun die Nationen nicht das. Und in Lukas sagt er Sünder. Und das Thema ist wirklich Jesus und sein Umgang mit Sünden. Oh, das ist eine Predigt. Dann, am nächsten Abend, wir machen Kapitel 7. Jesus, was Errettung ist. Du hast ein bisschen gesehen. Dann machen wir später ein Kapitel, was weiß ich, wir machen vielleicht die 4 Wege in die Ewigkeit, weißt du, oder der Grund, warum so viele verloren gehen aus dem späteren Teil von Lukas. Und was passiert ist, er bringt eine Textpredigt, aber mit ein Telos-orientierter Textpredigt, wo er losgelöst ist, wo er liest es, sie sehen es im Text, und dann mit voller Fahrt bringt er die Botschaft, dem Gedankenfluss entsprechend, aber nicht jetzt sehen wir in Vers 3, jetzt sehen wir in Vers 4, jetzt sehen wir in Vers 5. Und was passiert, ist, dass eine Reihe Leute bekehren sich während der Woche und eine Reihe Leute bekehren sich nach der Woche, denn sie haben während der Woche die Gewohnheit bekommen, die Bibel zu lesen. Es gibt einen anderen Evangelist und man sagt John Lennox, dass die Ergebnisse etwa gleich sind. An Oxford sind 80 zum Glauben gekommen durch Nigel letztes Mal. Und es handelt sich nicht um ein paar Studenten, sondern um große Dinge für unsere Verhältnisse. Und der andere sieht auch viel Frucht. Aber das Problem ist, du kommst nächstes Jahr zu einer neuen Mission und etwa ein Viertel von denen sind übrig geblieben, von diesem anderen Redner, der eher charismatisch ist und sehr, weißt du, entscheide dich, sage ja, jeder stehe auf, der will. Und weißt du, aber er bringt wenig Inhalt und viel Feelings, gell? Und Nigel, im Gegensatz, bringt viel Inhalt und viel Feelings. Weil er predigt mit seiner ganzen Persönlichkeit. Und was passiert ist, es ist vorkommt, 80 haben sich bekehrt und 100 sind übergeblieben. Und das hat mich schon schockiert. Was wir bemerkt haben, und die Brüder haben gerade eine Besprechung gehabt nach einer Evangelisation in Pongau. Sie haben 150.000 Schilling ausgegeben für die Evangelisation. Das ist 20.000 Mark. Sie haben gearbeitet wie Tiere. Und etwa 500 Leute sind gekommen, das Evangelium zu hören. Es waren eine Reihe von Bekehrungen, aber die Frucht ist recht wenig, was kommt in die Gemeinde. Und das ist eine Erfahrung, die man öfters macht bei diesem Evangelisten. Es geht um Power, bekehre dich heute. Und dann, als sie dann begonnen haben, nachzudenken, sie sehen, dass der Ertrag aus einem Wohnzimmer oder einem kleinen Raum, wo man nicht so viel sich antut, wo es geht um Werben und all das, dass diejenigen, die sich bekehren, etwa 80-90% bleiben. Und der Unterschied, glaube ich, ist folgendes, der Unterschied ist Inhalt. Denn sie tun die Nacharbeit genauso, wie es wäre bei einer anderen Evangelisation. Aber ein Unterschied ist, vielleicht weniger Bekehrung, aber mehr Inhalt. So ich habe Nigel geschrieben, Nigel, ich komme nach England, du musst mir nur sagen, warum. Wann? Ich meine, wann? Denn ich verbringe eine Woche oder zwei mit Nigel und ich möchte mit ihm umeinander geistern und sehen, wie er Grillerprediger Mittag essen hält. Ich möchte sehen, wie er seine Predigten vorbereitet. Ich habe eh eine Ahnung. Aber ich möchte sehen, ob es nicht etwas gibt, was ich von ihm ablesen kann. Was mich fasziniert aber, ist, dass es eine kompromisslose Botschaft ist. Es ist telos orientiert vom Text. Es sind nur Textpredigten. Er kommt dieses Jahr, er tut Lukas. Er kommt nächstes Jahr, er tut Johannes. Er kommt nächstes Jahr, er tut Römerbrief. Und so ich glaube, dass es doch eine Möglichkeit gibt hier. Ich variiere. Ich habe ein Thema und dann ein Textpredigt, aber ein Textpredigt unter einem Thema natürlich. Themenbegriff angegeben. Ich glaube, es ist möglich, aber wiederum, es ist eine Zuhörerschaft, wo ihr mit wiederholten Besuch rechnen könnt, fast. Wenn es interessant ist. Ob ihr damit rechnen könnt, ist die andere Frage. In eurer Situation, ihr habt eine andere Art von Zuhörerschaft. Sie sind an der Uni. Sie evangelisieren an der Uni. Ihr habt eine zerstreute Sache von Leuten, die zum Teil, viele werden unbeständige Leute sein, so oder so. Und so, ich weiß nicht, wie viel übertragbar ist. So viel zu dem Thema. Wir können am Ende oder beim Mittagessen, wenn es Fragen gibt, das weiterbringen, weiter darüber reden. Ich glaube, es ist wichtig, ja, wie werde ich das jetzt anpacken? Ich möchte etwas vorlesen, was mir geholfen hat, wie man eine evangelistische Botschaft bringt, in vielleicht im Gegensatz zu einem Lehrvortrag. Nicht genau im Gegensatz, aber hier sind besondere Wesenzüge aus dem Buch von Lloyd Perry. Die Predigt, die der Seele nachjagt, hat keinen Morgen. Sieht keinen Morgen. Die wohlangenehme Zeit ist jetzt. Oh, ich finde das gut. Es gibt keinen Morgen. Die Predigt, wo ich nach einer Seele bin, es gibt keinen Morgen. Es ist jetzt. Die Predigt, die der Seele nachjagt, ist nicht ein Bogen, und jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, drawn adventure, oder einfach zufällig, wir schauen, wo der Pfeil geht. Gell? Wir zielen aufs Ungewisse. Dann triffst du Ungewisse. Drittens, die Predigt, die der Seele erfassen will, hat dann ein einziges Ziel. Ein einziges Ziel. Die Erkenntnis von wirklicher menschlicher Natur, man zielt drauf. Alle möglichen Studien von der von der Individualität, von der Einzigartigkeit der Seele ist in Betracht gezogen. Und der Einzelne in der Predigt, ja, diese Individualität in der Predigt bezieht sich auf die Einzigartigkeit des Menschen. Es ist irgendwie so formuliert und ich kann es nicht besser übersetzen. Es ist so, er zielt auf einen einzelnen Menschen und redet mit ihm seine Nöte entsprechend. Die Predigt, die nach der Seele aus ist, wie der Meister, ist mit Erbarmen erfüllt oder ist, wie heißt es, bewegt, innerlich bewegt. Es ist sehr wichtig, dass wir mit unserem ganzen Herzen dabei sein. Wir haben es so oft gesagt, wir brauchen nicht mehr zu sagen, dass eine Predigt ist Wahrheit durch Persönlichkeit, die durch Persönlichkeit fließt. Aber eine wirklich berechtigte Frage ist, dürfen wir an die Gefühle appellieren? Ich habe einmal eine Predigt von Professor Gooding erlebt in Holland auf einer Studienwoche, ich meine in Belgien auf einer Studienwoche, und er war von einem Berufsdolmetscher übersetzt. Und David hat eine gewaltige Predigt gehalten über die Witwe von Tekoa in dem Gespräch mit David. Es war fantastisch. Auf einmal in dieser Darstellung verstand man, wie Gerechtigkeit und Liebe, Rechtschaffenheit und Erbarmen zusammenpassen. Es war fantastisch. Und der Dolmetscher hat jedes Wort richtig übersetzt. Es war wirklich ein Phänomen. Aber so leblos, dass die Leute gar nicht mitgekommen sind mit dem, was David wirklich sagen wollte, häufig. Denn Davids Botschaft waren nicht nur Worte. Es war eine ganzheitliche Botschaft. Und die Leute haben David gesehen. Ich bin gespannt auf, was er gesagt hat. Und dann da hat er gesprochen. Die Leute waren so zerrissen. Und man hat gesehen vor Augen zwei Möglichkeiten zu prägen. Mit einer ganzen Persönlichkeit und so einfach ein Medium sein, um Worte weiterzugeben mit möglichst wenigen Gefühl. Ich glaube ganz persönlich, dass wir nicht unnatürlich werden sollen. Wir sollen nicht, weißt du, diese angelernte Dinge, wie man bei den Pfingstern so oft antrifft, tun. Ich finde das nicht gut. Einmal habe ich einen Pfingstler erlebt, oder ein Bruder, der früher Pfingstler war, hat mir erzählt, was er erlebt hat. Das ist besser gesagt. Einer hat mitgeteilt sein Zeugnis in der Pfingstgemeinde, da wo er war. Es war ziemlich ein heißer Pfingstgemeinde, ziemlich eine gewürzige Pfingstgemeinde, und dann er erzählt, und wir waren in diese Motorrad-Clique, und ich hatte meine Lederjacke und war gefahren, gell, und wir haben uns, und einer sagt, Halleluja. Das hat ihm nicht gestört, das passt dazu, gell. Dann er sagte, und wir haben uns angesoffen, und einer sagte, Preis den Herrn. Weißt du, das ist gelerntes Zeug. Das ist schlecht. Wir hassen unsere Geschwister nicht, aber wir verurteilen diese gelernte Pseudo-Geistlichkeit. Und möge es nie so sein, dass wir etwas angelernt da tun vor den Leuten, aber dass wir uns sind und dass wir das benutzen, was Gott uns gegeben hat, zu seiner Ehre. Eine Freundin von uns war Professorin an einer Universität in Polen, ist jetzt vor 10 Jahren übersiedelt nach Deutschland zuerst. Sie war totaler Atheist. Sie ist gekommen zu unserem Haus mit ihrem Mann, weil sie uns lieb gewonnen hat, aber wir haben Bibelstunden da gehabt, sie ist da gesessen, na ja, alles über sie ergangen. Dann war sie eine Predigt, und John Lennox war da. Und sie sagte nach seiner Predigt, Ich glaube nicht, was er gesagt hat. Aber eines hat mich fasziniert. Er ist überzeugt von was er sagt. Und im Laufe der Zeit, sie hat mehr und mehr erfahren, und jetzt ist sie, ist sie zum Glauben gekommen, und so halb in Gemeinschaft in einer Versammlung in Deutschland. Aber zum Glauben gekommen. Ich glaube gar nicht, was er sagt, aber er ist davon überzeugt. Und das hat sie wirklich fasziniert. Sie war bereit zu kommen, wiederum und wiederum ihn zu hören. Eine Predigt ist Wahrheit ausgegossen durch Persönlichkeit. Ich glaube ganz persönlich, dass wir sprechen sollen zu dem Intellekt. Wir sollen reden auch zu den Gefühlen, nicht im Vordergrund, Brüder. Aber wir sollen auch reden zu dem Gewissen. Und in erster Linie zu dem Gewissen. Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, zum Gewissen zu reden, ohne dass Gefühlsregungen da sind. Wo haben wir das her? Von der Bibel. Ich bitte dich, mir zu zeigen in der Bibel, warum und wieso wir nicht zu der ganzen Person reden sollen, einschließlich sein Gefühl. Wenn Paulus da steht, mit Tränen in seinen Augen, wenn Jesus auf solch ergreifende Weise redet zu Menschen, du siehst Zorn, du siehst Liebe, du siehst alles Mögliche. Glaubst du wirklich, dass man Predigten von Paulus, Petrus und Jesus gehört hat, ohne Gefühlsregungen? Glaubst du das wirklich? Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir sollen lehrmäßig klarstehen, wir sollen verurteilen Gefühlsduselei, und wir sollen reden zu dem ganzen Menschen, besonders wenn es evangelistisch ist. Und wenn wir reden, was soll diktieren, mit wie viel Intensität wir reden? Es ist ganz einfach. Bei einer gewissen Aussage, wie viel Intensität empfindest du für diese Wahrheit? Ich glaube nicht, dass der Prediger da stehen sollte und von Anfang an die Leuten mit aus voller Kehle. Es sei denn, dass du 3000 vor dir hast und keine Mikrofone. Das ist ein Grund dafür. Aber in diesen Tagen kann man reden. Normal. Und dann, wenn wir kommen auf einen Punkt in unserer Verkündigung, wo es ergreifend ist, was wir sagen, dann reden wir lauter. Oder dann reden wir unter Umständen leiser, intensiver. Es soll echt sein. Wir sind Gottes Mann in diesem Auftrag heute. Und wir sollen reden, wie wir die Botschaft selber empfinden. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wo es wirklich Wahrheit ist, ausgegossen durch Persönlichkeit. Wie kann ich dastehen und sagen, dass Gott die Welt mit sich versöhnen wollte und ich stehe hier an Christi statt und ich bitte dich, ich brauche es nicht schreien, aber wie kann ich sagen, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott, ohne irgendwie mit Emotion das zu tun. Das ist unmöglich, Brüder. Wenn ich das nicht tue, dann ich glaube nicht, dass die Leute das abnehmen. Wenn du immer schreist, Wolf, Wolf, wenn du immer so laut schreist, dann wenn der Wolf wirklich kommt und du möchtest etwas wirklich sagen, dann hast du keine Stimme mehr. Und die Leute können nicht unterscheiden, was weißt du, die können gar nicht mitbekommen, diese ganze Teil deiner Kommunikation. Ich glaube, das ist die Geschichte von der polnischen Professorin, die John Lennox irgendwie respektiert hat, weil sie überzeugt war von seiner Botschaft, ist das, was er meinte, wenn er sagt, das Evangelium war da in Kraft und in Gewissheit. Zuerst einmal die Gewissheit, die Überzeugung des Redners und schließlich die Gewissheit der Zuhörer, wenn sie zum Glauben kommen. Ich habe mit Richard Müller darüber ausgetauscht. Ich finde es so toll, dass es diesen Bruder gibt, denn ich brauche einen Eltern, wo ich meine Fragen über solche Dinge stellen kann. Und er ist vielleicht einer der besten Berater in solchen Fragen, aber wir haben darüber geredet und ich habe einiges kundgetan, was ich empfunden habe, und er sagte, ich kann es gar nicht begreifen. Man möchte das Evangelium einem Menschen beibringen, so man geht zu den unwahrscheinlichsten alttestamentlichen Texten, irgendwie, irgendwo, und dann möchte man mit diesem alttestamentlichen Text noch weiter zurück in der Heilsgeschichte und noch schwieriger für jemanden zu verstehen. Man möchte das benutzen, um das zu sagen, um das zu erklären. Weißt du, es ist unmöglich. Er sagte, wenn du evangelisieren willst, nimm den einfachsten Text, den es gibt. Weißt du, was ich gerne tue, ist irgendwo im Alten Testament dem Christen zeigen sein Evangelium. Oder wenn du ein guter Erzähler bist, kannst du irgendwo in deiner Predigt abheben vom Text im Neuen Testament und die Leute zurückversetzen im Alten Testament. Und wenn du ein guter Erzähler bist, sind sie immer noch da, wo du ausgestiegen bist. Aber zu versuchen zu kommen von hier bis hier, bis hier, das ist sehr schwierig. Denn wisst ihr was, Leute? Die Leute, die Mobiltreffpunkt besuchen, sie wissen nicht, ob Chroniker eine Zeitung ist oder ein Rennpferd. Wir haben auf Englisch eine Methode, wir haben in der Gemeinde eingeführt, die KISS-Methode, nicht KISS-Rockgruppe, sondern KISS, K-I-S-S. Keep it simple, stupid. Bleib einfach, Dummkopf. Weißt du, wenn du es nicht erklären kannst zu deinem eigenen Kind, ist es zu kompliziert. Simple. Ich glaube, wenn wir einfach bleiben, ist es sehr, sehr wichtig. Ich bin drauf gekommen, ich weiß nicht, ob du dein Herz erforscht, aber ich erforsche meins manchmal. Ich bin manchmal drauf gekommen, es gab eine gewisse Hintergedanken bei gewissen Verkündigungen. Es war nicht immer der Heilige Geist. Manchmal habe ich es sehr toll gefunden, Leute zu beeindrucken damit, was ich schon weiß von der Bibel. Hast du je diese hässliche Schlange in deinem Herzen entdeckt? Es gibt ein gutes Gegengift. Keep it simple, stupid. Keep it simple. Und ein großer Professor, ein Pädagoge hat einmal gesagt, und er war Universitätsprofessor von Mathematik, er sagte, du hast Mathematik nicht verstanden, bis du Mathematik erklären kannst zu einem einfachen Mann an der Straße. Bis dahin hast du es nicht verstanden. Und die großen Lehrer, die besten Lehrer, sind die Leute, die die unheimlich wunderschöne Kompliziertheit der Bibel, und sie ist nicht einfach, irgendwie für einen Menschen genießbar machen kann, der noch nicht so weit ist, dass er solche tiefe Dinge sehen kann. Aber bevor du möchtest deine gewaltige Fähigkeiten ausprobieren, hier irgendwo in Chroniker, lern ein bisschen in Johannes Evangelium. Es ist etwas so. Jemand hat Mozart gefragt, ein junger Mann, Mozart, können Sie mir ein paar Tipps geben, wie ich ein Konzert schreibe. Er sagte, ich empfehle, dass Sie beginnen mit etwas Einfachem wie ein Sonate. Er sagte, aber Mozart, Sie haben Ihr erstes Konzerto oder Sinfonie geschrieben, als Sie 8 Jahre alt waren. Und Mozart sagte, ja, und ich habe niemanden fragen brauchen, wie man das tut. Es Er war so frech, sie haben ihn ausgetrieben aus unserer geliebten Salzburg. Jetzt verdienen sie schwer an ihm. Aber Mozart war frech, aber er hat etwas zu uns zu sagen. Beginnen wir bei einer Sonate. Und wenn ich ein junger Bruder bin und der Fred zitiert ein Vers in Römerbrief und ich habe den restlichen Vers noch nicht zitieren können, wie ich einmal erlebt habe, ist es wahrscheinlich noch nicht Zeit, irgendwo vom Alten Testament deine gewaltigen Wahrheiten auszugießen auf die versammelten Zuhörer. Keep it simple, stupid. Das ist die Methode, die mich beeindruckt. Ich muss das immer wieder lernen. Jim Gibson sagte mir, dass er einmal ein Sabbatical nahm, das ist ein Sabbatsjahr, er hat aus seiner manche Verantwortung sich rausgezogen. Weißt du, was er getan hat? Die fünfjährige Buben gelehrt in der Sonntagsschule. Weil er sagte, wenn ich ihnen das beibringen kann, dann kann ich lernen. Das war für ihn eine Kur, sozusagen. Finde ich toll. Darby hat einmal gesagt, sag ein Wort, ziel aufs Gewissen und dann geh weiter. Das ist ein sehr guter Rat. Versuch nicht, immer alles zu sagen. Hier, das ist vielleicht eher ein Rat für persönliche Evangelisation, aber auf jeden Fall, bei jedem Vortrag, ziel aufs Gewissen. Eine andere Einzelheit in meinem Vortrag Verschiedenes zu evangelistischem Dienst wäre folgendes. Ich habe ausgetauscht jetzt mit Wilhelm Pauls über seinen Dienst und wie er das tut. Und ich sah wesentliche Gegensätze, aber manche waren verständlich. Und es wäre gut, die Gegensätze mitzuteilen. Sie sind überhaupt keine Kritik an seiner Person. Bei ihm ist jede Botschaft eine abgeschlossene Botschaft. Und bei ihm hat jede Botschaft einen Appell für Bekehrung. Das würde ich nicht tun. Ich fange erst an zu reden von Bekehrung beim dritten Abend. Aber er kann nicht damit rechnen mit wiederholten Besuch. Weißt du, diese Dinge sind wirklich einzukalkulieren in unserem Denken über Evangelisation. Wenn Gott uns Freiheit gegeben hat, dann bitte benutzen wir die Freiheit. Respektieren ein bisschen eine Einzigartigkeit in unserer verschiedenen Handhabungen. Es gibt natürlich Dinge, die ich kritisieren könnte bei einem Evangelisten, aber vom Wort Gottes her. Es soll nicht etwas sein, wo ich sage, ja, wie wir das als erfolgreich gesehen haben, das ist maßgebend für alle. Seid sehr flexibel. Sucht Gott in eure Überlegungen. Probiert verschiedene Dinge aus, aber niemals Vertrauensmethoden. Zu der Frage der Aufruf zur Bekehrung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Aufruf zur Bekehrung, dass die Leute verstehen, was sie zu tun haben. Es ist eine Hilfe, wenn einiges am Inhalt der Aufruf zur Bekehrung vorausgeht. Dass sie wirklich wissen, wo sie stehen. Dass sie wissen, was sie entscheiden. Ich glaube, dass besonders der Aufruf zur Bekehrung soll sehr persönlich sein, sehr inniglich formuliert, mit Inbrunst. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wie man in manchen Ländern tut, wenn man Musik benutzt, um die Leute aufzuschaukeln und irgendwie in eine Situation zu bringen, wo ihr Gefühlslage, ihr Gewissen weit voraus ist. Das ist gefährlich, glaube ich. Trotz allem, was ich sagte über Verkündigung zu der ganzen Person, wir sollten nicht etwas tun, wie ich erlebt habe bei Charismatikern. Ich war öfters in ihren Kreisen, weil ich da Leute ausgefischt habe. Aber wir müssen wirklich schauen,